Ja, guten Morgen alle miteinander. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch von den Geschwistern aus der Basilikata in Süditalien zu grüßen und aus Rom. Liebe Grüße sollte ich bestellen. Als ich jetzt von Rom nach Köln mit dem Flugzeug hierher gekommen bin, es war schon Abend und wir zum Landeflug ansetzten und ich Köln und die Umgebung sehen konnte. Moment mal, es war abends und ich konnte Köln und die Umgebung sehen. Wie war das möglich? Die Lichter, genau. Und das ist so für mich ein schönes und starkes und emblematisches Bild, dieses Lichtermeer. Der Herr hat gesagt, wir sollen Lichter sein in dieser Welt. Und es waren dort größere Lichter, bunte Lichter, die zur Industrie gehörten, die aufleuchteten, mehrere kleine Lichter. Aber es waren auch viele dunkle Stellen drumherum zu erkennen. Und ich konnte sie erkennen, weil drumherum Lichter zu sehen waren. Und der Herr ruft uns auf, Lichter in dieser Welt zu sein. Denn ein Licht erwärmt, ein Licht beruhigt, ein Licht deutet den Weg. Ein Licht schenkt dir Sicherheit. Und heute möchte ich auf ein Licht in der Bibel besonders aufmerksam machen. Ein Licht, das mir sehr, sehr wertvoll geworden ist, zum Vorbild geworden ist. Und dieses Licht hat mir auch dazu verholfen, die Abschlussgrüßen in den Briefen wieder neu wertzuschätzen. Dort, wo Brüdern und Schwestern vielleicht nur ein einziges Mal im Wort Gottes erwähnt werden, die aber mit ihrer Hingabe, mit ihrem Leben so einen großen Beitrag dazu getragen haben, das Reich Gottes aufzubauen und das Evangelium weiterzugeben. Sie haben Brüdern aufgenommen, sie haben sie beherbergt, sie haben versorgt, sie haben für sie gebetet, sie haben Botendienste verrichtet und sie haben im Gefängnis besucht. Und damit haben sie auch ihr Leben und das ihrer Familien aufs Spiel gesetzt. Aber sie sind so wertvoll gewesen. Und ich habe mir gedacht, wie viele Brüder und Schwestern stehen zwischen den Zeilen, die nicht mit Namen erwähnt werden, aber die genauso, die wir mit Ehrbietung und Danksagung entgegenkommen sollten, weil wir ihnen zu verdanken haben, dass wir heute hier das Evangelium haben. Und das erinnert mich an euch auch, an Brüdern und Schwestern, die hier einen treuen Dienst verrichten, die vielleicht auch nicht so im Rampenlicht stehen, die man vielleicht nicht so sieht, die mit ihrer Hingabe dazu beitragen, dass der Leib Christi Frucht bringt. Denn ohne sie, ohne euch, wäre der Leib ein amputierter Leib und er könnte keine Frucht bringen. Und wir haben hier wegen solchen Brüdern und Schwestern wie ihr, die nicht vielleicht so im Rampenlicht stehen, aber die genauso einen Beitrag dazu tragen, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass wir Frieden mit Gott Vater, dem Heiland, durch seinen Sohn, dem Heiland, schließen können. Und nun möchte ich auf dieses Licht blicken. Und dieses Licht ist der Bruder Epaphras. Habt ihr vielleicht etwas von diesem Bruder schon mal was gehört, Epaphras? Wisst ihr etwas von ihm? Nein. Ich mache jetzt einen auf neunmal klug. Vor einigen Wochen hätte ich auch nichts mit diesem Namen anfangen können. Wäre mir auch nicht geläufig gewesen. Aber dieser Bruder, der hilft uns jetzt in unseren Text einzudringen, in den Kolosserbrief. Er hilft uns auch auf Paulus, ein großes Licht zu schauen und auf die mehreren kleinen Lichter, die Kolosser. Aber ich möchte den Augenmerk auf unseren Bruder Epaphras richten. Und dieser Bruder ermutigt uns zu erkennen, dass jeder von uns so wertvoll ist, dass jeder von uns so einen großen Beitrag dazu tragen kann, das Evangelium zu verbreiten und das Reich Gottes aufzubauen. Lesen wir unseren heutigen Text, das ist in Kolosser Kapitel 1, die Verse 3 bis 8. Kolosser 1, die Verse 3 bis 8. Darin steht: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Also dieser Brief wurde vom Apostel Paulus geschrieben, etwa im Jahre 60, 62 nach Christus, höchstwahrscheinlich in seiner ersten Gefangenschaft in Rom, zur gleichen Zeit wie der Philemonbrief. Paulus kannte die Geschwister, kannte die Gemeinde in Kolosser persönlich nicht. Er hat sie bestimmt von Epaphras, der sich mit ihm im Gefängnis befindet. Das erfahren wir vom Philemonbrief aus dem Vers 23. Es grüßt euch Epaphras, mein Mitknecht in Christus Jesus. Sie befinden sich im Gefängnis aufgrund des Evangeliums. Und Epaphras war der geistige Vater der Kolosser und hat bestimmt zu Paulus gesagt, Paulus, diese Gemeinde, die läuft echt gut. Die sind echt gut dabei. Aber es haben sich falsche Lehrer dort eingeschlichen. Und es ist noch nichts passiert, aber es fängt an. Bitte schreibe diesen Brief, damit sie wieder auf den richtigen Weg kommen. Und Paulus schreibt diesen Brief, weil es waren die falschen Lehrer, die dort Verwirrung in die Gemeinde gebracht haben. Es waren die Gnostiker. Die Gnostiker, die haben gedacht, sie hätten eine höhere Erkenntnis als die der Apostel. Und sie haben gesagt, ihr müsst in die Geheimnisse unserer Sekte eingeweiht sein, um wirklich das Glück zu erreichen. Und ihr müsst Mystik treiben, ja, ihr müsst die Engel anbeten, ihr müsst Legalismus treiben, ihr müsst bestimmte Ordnungen einhalten, Speisegebote, Reinheitsgebote, bestimmte Tage einhalten. Ihr müsst Askese treiben, ihr müsst euren Leib züchtigen. Und es gab auch eine andere Richtung der Gnostiker, die gesagt haben, lebt in Ausschweifungen, damit ihr einen höheren geistlichen Zustand erreicht. Aber das Schlimmste ist, dass sie die Gottheit Jesu Christi verneint haben. Sie sagten, Jesus Christus reicht nicht. Und in den Vers 3 dringen wir in den Dankgebet des Paulus für die Kolosser ein, wo er bereits seine Argumentation, sein Argument, sein Thema anfängt zu auszuarbeiten und dass er dann in den ganzen Brief ausreift. Und das macht er sogar in der Begrüßung. Wir lesen in Vers 2, dann schreibt er den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolosser. Und in Vers 3 sagt er, wir danken Gott, dem Vater und unseren Herrn Jesus Christus, alle Zeit für euren Glauben. Also er sagt ganz klar, ihr seid unsere Brüder, ihr seid Heilige, ihr seid in Ordnung, so wie ihr seid. Lasst euch nichts einreden. Und so tut er diese Argumentation in dem ganzen Brief fortsetzen. Und ich lese nur einige Verse vor, damit es uns deutlich wird, was es bedeutet, was Paulus den Kolossern wieder klar machen wollte. In Vers 15 lesen wir, Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und Vers 16, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Also Paulus sagt quasi, Jesus Christus ist die Nummer eins. Er ist die Nummer eins. Und ihr seid in ihm und ihr habt alles in ihm. So schreibt er auch in 2,9, schreibt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und das, was mich so im Kolosserbrief am meisten irgendwie beeindruckt hat, waren die Verse aus Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Darin steht, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, es war versteckt. Jetzt aber seinen Heiligen, euch, liebe Kolosser, liebe Overrater, offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, liebe Geschwister in Kolosse, in Overath. Was für ein großes Geschenk. Was für ein großes Vorrecht. Christus in uns. Und er sagt, ihr seid in Ordnung so. Ihr seid auf der richtigen Seite. Christus reicht. Und hier können wir ausatmen. Und hier können wir chillen, wie die Jungen sagen. Weil wir haben alles in Christus. Wir sind geliebt. Wir haben unsere Identifikation in ihm. Wir haben unseren Sinn des Lebens in Christus. Und die Kolosser, sie liefen gut. Aber dann kamen diese falschen Lehrer und fingen an, Chaos in ihren Gedanken reinzubringen. Chaos in ihrem Glaubensleben und Chaos, das dann auch sich auf ihr Leben abspiegelte. Denn es kamen Zweifel. Reicht die Gnade wirklich aus? Es kamen Komplexe auf. Bin ich gut genug? Minderwertigkeitsgefühle. Mache ich alles richtig? Selbstkritik, die bis zur Selbstzerstörung eskalieren konnte. Depressionen. Ich bin so schlecht. Und was Gott von mir verlangt, das schaffe ich nicht. Es ist zu viel. Aber müssen wir da nicht auch aufpassen, dass sich nicht falsche Lehrer in uns einschleichen? Vielleicht nicht gerade physisch als Personen hier in dieser Gemeinde, was auch passieren kann, wo wir aufpassen müssen, aber vielleicht nicht eher in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Ich muss das und das machen, um Gott zu gefallen, um von ihm geliebt zu werden. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht gut genug. Kommen nicht schon solche Gedanken manchmal bei uns auf? Aber lieber Bruder, lieber Schwester, ein Trost, wir alle sind nicht würdig. Wir alle sind nicht gut genug. Wäre es anders, hätte Gott seinen Sohn nicht senden müssen, hätte Jesus Christus nicht leiden müssen, wenn wir gut genug wären, wenn wir es aus uns selbst heraus schaffen würden. Und hoffentlich, ihr versteht mich nicht falsch, dass wir jetzt auf einmal sagen, ah ja, ich bin von Gott geliebt, also kann ich so leben, wie ich früher gelebt habe oder dass ich so leben kann, wie ich möchte. Wenn wir so denken, dann sind wir vielleicht noch nicht vom Neuen geboren, weil der Heilige Geist würde es uns gar nicht ermöglichen, uns gar nicht erlauben, das zu tun. Er würde uns immer wieder zurechtweisen und zurückholen. Denn ich mache nicht etwas, weil ich was erhalten möchte von Jesus. Ich mache was für ihn, weil ich schon alles von ihm erhalten habe. Ich bin aus seiner Gnade geheiligt worden und im Hinblick zur Gnade und aus der Gnade heraus kann ich ein geheiligtes Leben führen. Meine Werke kommen aus dem Glauben heraus, aus Dankbarkeit, aus Liebe dem Herrn Jesus Christus. Denn er hat alles für uns gemacht und er befähigt uns auch so zu leben durch seinen Heiligen Geist. Und das ist auch so mein Gebet, so mein Anliegen, dass wir, wenn wir an einen Punkt kommen vielleicht, dass wir wieder zurückkehren zu unseren ersten Liebe, dass wir wieder diese Leidenschaft verspüren, vielleicht wie wir am Anfang, als wir uns bekehrt haben zu Jesus Christus. Vielleicht im Laufe der Zeit hat sich irgendwie unser Glaube verändert. Wir befinden uns vielleicht in einer Sackgasse oder unsere Liebe zu Gott, zu unseren Geschwistern oder zu den Mitmenschen ist vielleicht abgekühlt. Und unser Glaube hat an Kraft verloren. Unser christliches Leben ist zur Gewohnheit, zur Routine geworden. Oder unsere Errettung haben wir schon als selbstverständlich aufgenommen. Was haben wir gedacht, als das Brot und der Wein durch die Bänke gingen? Waren wir innerlich zerrissen vor Trauer, was ich den Herrn Jesus Christus angetan habe? Vor Freude, dass ich sage, ich habe Frieden mit Jesus Christus durch sein Werk, dass wir uns jetzt erinnern, durch diese Symbole? Oder habe ich gedacht, was muss ich gleich noch alles tun? Was muss ich gleich kochen? Ich muss das noch machen. Die nächste Woche wird hart. Was habe ich gedacht? Oder die Sorgen oder das Mitgefühl und unsere Verantwortung den Verlorenen da draußen. Vielleicht ist das komplett erlischt. Und wenn das so ist, möchte ich uns aufrütteln. Dass wir wieder zurück zu unseren ersten Liebe kehren, unseren Herrn Jesus Christus voller Leidenschaft, damit wir diese Beziehung in Freude, in Freiheit, in Frieden mit unserem Herrn Jesus Christus leben können. Aus Dankbarkeit heraus. So wie Paulus und Epaphras. Sie befinden sich im Gefängnis, ihnen geht es nicht gut. Sie hätten selbst irgendwie Probleme zu lösen. Aber sie haben ihre Liebe zu Gott nicht verloren. Sie haben ihre Liebe zu ihren Brüdern nicht verloren. Sie haben ihre Liebe zu den Menschen da draußen nicht verloren. Paulus im Kapitel 4 bittet die Kolosser, dass sie für ihn beten, damit sich eine Tür öffnet. Und nicht die Türe des Gefängnisses, sondern die Tür, um das Evangelium zu verbreiten für die Menschen, die ihn dort gefangen halten, für die Menschen, die ihm dort Leid zufügen. Denn er sagt, sie sind schlimmer dran als ich. Sie sind die Gefangenen. Und das ist ein Herz für den Herrn, für ihre Geschwister und für die Mitmenschen. Und Paulus freut sich so sehr über diese Liebe, die er in den Kolossern sieht, die er nur gehört hat, weil diese Liebe geht weit hinaus ihren vier Wänden. Diese Liebe, die sie haben, geht weit hinaus über für ihre Brüder und Schwestern. Sie lieben nicht nur ihre Brüder und Schwestern. Ihre Liebe gilt allen Heiligen. Und das ist so ein sollte für uns auch ein Vorbild sein, auch eine Lektion sein, dass unsere Liebe nicht engstirnig wird. Dass wir vielleicht nur diejenigen lieben, sogar von unseren Geschwistern, mit denen wir vielleicht zurechtkommen. Vielleicht mit denen wir weniger zurechtkommen, tun wir es schwer, sie zu lieben. Und die anderen Brüder, die draußen sind, an die denken wir vielleicht gar nicht mehr. Darum lasst uns auch unsere Liebe erweitern, über hinaus, immer weiter. Denn das hatten die Kolosser. Denn die Liebe ist quasi das Petroleum unseres Lichtes, das unser Licht zum Entflammen bringt, zum Leuchten lässt. Danke dir, Willi. Und er schreibt auch in 3, Vers 14, schreibt Paulus zu diesem allen, was er vorher alles erklärt hatte, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Hier beschreibt Paulus die Liebe als ein Band, als ein Gürtel, ja, die diese christlichen Charaktereigenschaften zusammenhält. Und wir können es uns so vorstellen, eine Frau hat ein wunderschönes, elegantes Kleid, der Stoff ist wunderschön, die Bearbeitung ist wunderschön, aber es ist nicht tailliert, es hängt einfach so wie ein Sack. Und dann kann das Kleid so wunderschön sein, aber es verliert die Wirkung, wenn es nicht tailliert ist. Oder ein Herr, der einen wunderschönen Anzug hat, aber kein Gürtel hat, dann rutscht die Hose immer und es machen Falten. Also das Kleid sieht nicht mehr schön aus. Ja? Die Liebe macht uns attraktiv vor Gott und macht uns attraktiv vor den Herrn. Die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält. Und die Gnostiker meinten, nein, nicht die Liebe. Die Erkenntnis ist die Vollkommenheit. Und wir leben in einer Zeit, wo wir auch immer noch jetzt davon überzeugt sind, dass die Erkenntnis die Vollkommenheit ist. Wissen, alles erkennen. Aber Paulus bringt das in Ordnung und sagt, nein, die Liebe ist die Vollkommenheit. Und hier möchte ich kurz eine Klammer setzen. Wir leben in einer Welt, wo wir denken, ich muss alles erkennen. Ich muss mit meiner Rationalität alles wahrnehmen können. Alles andere, was darüber hinausgeht, was ich mit meinen 5 Sinnen nicht wahrnehmen kann, nicht beweisen kann, ist für mich nicht wahr. Akzeptiere ich nicht. Also die Metaphysik, was hinter der Realität steht. Aber hier beginnt schon der Fehler dieser Definition, wenn wir sagen, ich muss alles 100% beweisen können. Denn so eine 100%ige Beweisführung gab es nicht und wird es nicht geben. Und ich kann mit meiner Rationalität, es bestimmt nur nicht eine 100%ige Sicherheit, sondern es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Also wenn ich jetzt hier einen Stift millionenfach mal fallen lasse, beim nächsten Mal ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es wieder passiert, aber keiner von euch kann mir sagen, dass es sicher ist. Und wir bauen unser Leben, unser alltägliches Leben auf Sicherheiten auf, die aber in Wirklichkeit keine Sicherheiten sind. Es sind Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich abends schlafen gehe, denke ich nicht nach, dass ich morgens wieder wach werde. Oder wenn ich einen Snickers, der mir so gut schmeckt, den ich auf der Firma bei diesem Automaten hole, der mir wieder Energie gibt, ja, der mir bis jetzt noch keine Probleme gemacht hat, aber jetzt denke ich nicht so, oh, hoffentlich bringt er mich nicht um, weil ich irgendwie eine allergische Reaktion kriege. Es gibt keine Sicherheit. Es ist eine höchste Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Darum, das Evangelium hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine hohe Glaubwürdigkeit, höher als alles andere, was wir auf dieser Welt haben. Und wenn du, lieber Besucher oder lieber Freund, begründest, du könntest das Evangelium wegen deiner Rationalität, weil es nicht rational ist, nicht annehmen. Du belügst dich selber, denn im Hintergrund steht nicht ein rationaler Grund, sondern ein moralischer Grund. Du willst dich nicht dem Evangelium unterordnen. Du willst deine Sachen nicht loslassen. Darum, wir müssen diesen Schritt machen, genau wie in der Wissenschaft. Sie haben eine Hypothese und der Glaube fängt an. Und dann machen sie Versuche, um diese Hypothese zu beweisen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese mathematische Gleichung oder diese Hypothese stimmt. Aber niemand kann sagen, dass es so ist und dass sie sich immer so verhalten wird. Darum wir, die wir Jesus Christus angenommen hatten, hätte der Intellekt eine Barriere gesetzt, hätte ich es mit meinem Herzen nicht annehmen können. Darum, wenn wir diesen Schritt machen aus dem Glauben heraus und danach Tag für Tag beweist sich das Evangelium, dass das Evangelium wahr ist. Aber du musst diesem Evangelium eine Möglichkeit geben, so wie du jeden Tag deinem alltäglichen Leben die Möglichkeit gibst, dass es zu beweisen, dass das Evangelium wahr ist. Und hier mache ich die Klammer zu. Denn wir Menschen, wir sind nicht kalkulierbar. Nicht nur kalkulierbar, wir sind mehr. Diese Welt ist nicht nur das, was wir sehen. Wir sind Gefühle, wir sind Emotionen. Und Paulus sagt genau das. Ja, die Vollkommenheit ist die Liebe und nicht die Erkenntnis. Und denn, wenn wir uns ehrlich sind, was war es, was uns an Jesus Christus so umgehauen hat, als wir ihm begegnet sind? War es seine Allwissenheit? Es war schon sehr beeindruckend, dass der Herr Jesus Christus alles über uns wusste. Dass wir, als wir sein Wort lasen, dass wir dachten, Mensch, diese Worte sind ja für mich geschrieben. Aber es war nicht seine Allwissenheit, die uns zugezogen hat. War es nicht da, wo wir in der Ecke, in der Gosse waren, wo wir selbst nicht mehr hinaus konnten? Dass dieser Jesus auf uns zukam mit seinen Augen voller Liebe, die uns nicht verurteilt haben und uns seine Hand hingehalten haben, seine pure Hand, seine durchbohrte Hand. War es nicht die Liebe, die uns zu ihm gezogen hat? Und hier ist es auch, wo wir den Unterschied machen können, in der Liebe. Und so eine Liebe ist für uns Menschen eigentlich unmöglich zu verwirklichen. Aber die Kolosser konnten es tun. Warum konnten die Kolosser es tun? Sie hatten Hoffnung. Hoffnung hatten sie. In was oder in wen hatten sie Hoffnung? In Jesus Christus, in das Evangelium, in ihr Erlösungswerk. Sie wussten sich von Jesus Christus vollständig geliebt. Und darum konnten sie lieben. Aber mir hat es den Anschein, dass wir Christen dieses Konzept der Hoffnung dieser Welt mit in unser christliches Leben mitgeführt haben. Und wie ist das Konzept der Hoffnung dieser Welt? Es ist quasi die Hoffnung, dass die Sicherheit beinhaltet, dass es nicht realisiert wird. Das ist das Konzept der Hoffnung dieser Welt. Das ist quasi so, wie wenn ich Lotto spiele, 40 Jahre lang, und ich weiß, ich habe bis jetzt noch nichts gewonnen, ich weiß, es passiert eigentlich nicht, aber ich spiele weiter, ja, es kann vielleicht sein. Und so scheint es, dass unsere Hoffnung auch ist. Aber unsere Hoffnung basiert nicht auf solchen weltlichen Dingen. Unsere Hoffnung basiert sich auf Jesus Christus, auf unser Erlösungswerk. Unsere Hoffnung basiert sich auf sein Leid, auf sein Sterben, auf sein Begrabenwerden, auf seine Auferstehung, auf seine Himmelfahrt und auf seine Hinsetzung. Er hat sich wieder hingesetzt auf den Thron zu Rechten der Majestät Gottes. Er ist jetzt anders dort als vorher. Er hat einen verherrlichten Leib. Er war Fleisch Gott und er ist jetzt dort in einem verherrlichten Körper. So können wir auch, die wir Fleisch und Blut sind, irgendwann dort im Himmel sein. Wir haben eine Sicherheit. Wir sind schon in ihm. Und das ist unsere Hoffnung, auf die wir bauen sollen. Und das ist die Hoffnung, die Paulus hatte. Das ist die Hoffnung, die Epaphras hatte, trotz Gefängnis so auf Gott schauen zu können und weiterzumachen. Und das ist genau die Hoffnung, die auch Paulus und Epaphras an die Kolosser wieder weitergeben will oder wieder erinnern möchte. Ihr habt alles in Christus. Ihr habt alles in Christus. Und das ist die gleiche Hoffnung, die wir auch heute noch haben. Hat Jesus Christus mit seinem vollbrachten Werk und die anhängende Hoffnung uns nicht alles gegeben, um lieben zu können? Eine unkonditionelle Liebe, unabhängig, ob wir von anderen geliebt werden. Denn Jesus Christus hat uns schon vorher geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Und das ermöglicht der Heilige Geist auch, dass wir machen können. Eine unkonditionelle Liebe, weil wir uns von ihm unkonditionell geliebt wissen. Anstatt in der Liebe abzukühlen, die Hoffnung zu verlieren oder im Glauben zu ermatten. Lasst uns zurückkehren zu unserer ersten Liebe mit Leidenschaft. Aber manchmal ist es schwer, liebe Geschwister. Ich weiß, manchmal ist es wirklich schwer, nicht in der Liebe abzukühlen, die Hoffnung nicht aus den Augen zu verlieren oder im Glauben zu ermatten. Aber das, was wir machen können, ist dann wieder auf Jesus Christus schauen. Das, was er für uns gemacht hat. Dass wir uns erinnern, wer wir waren, wo wir uns befanden und in welche Richtung wir gegangen sind. Und welche Stellung wir jetzt in ihm haben. Wir sind Kinder Gottes. Christus ist in uns. Unglaublich, unglaublich, wunderbar. Und das hilft uns, dass wir nicht niedergeschlagen bleiben, sondern ein hell leuchtendes Licht sind. und die Hoffnung, den Glauben und die Liebe wieder reflektieren. Das Evangelium, Christus in uns, von innen heraus, er ermöglicht es. Sein Heiliger Geist gibt uns diese Kraft, diese Leuchtkraft. Keine Maske, keine Schminke, keine Verkleidung. Christus ist in uns. Wir sind seine Kinder. Wir haben alles, was wir benötigen, in ihm. Und das war bei den Kolossern so. Ja, das Evangelium brachte Frucht. Sie persönlich wuchsen. Von dem ersten Tag an, als sie das Evangelium gehört haben, haben sie Frucht gebracht. Nicht, weil sie so toll waren, weil sie an Jesus Christus glaubten. Und der Herr hat sie befähigt. Sie wussten, ich habe eine Hoffnung, ich werde irgendwann bei ihm sein. Und das muss ich den Menschen weitergeben. Und das hat sie ermöglicht. Und so verbreitete sich das Evangelium von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, von Ort zu Ort. Leben retten. Und das alles war ausgelöst von einem einzigen Bruder. Wie heißt dieser Bruder? Epaphras. Ja? Jetzt wissen wir vielleicht ein bisschen was von ihm. Epaphras. Seht, was jeder von uns für einen Unterschied machen kann. Wie wichtig jeder einzelne von uns ist. Er hat ein einfacher Mann, ein einfacher Mensch, so wie du und ich. Er hat irgendwann das Evangelium gehört, sehr wahrscheinlich von Paulus, und er hat dann die Notwendigkeit, die Dringlichkeit gesehen, erkannt, dass die Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott, dem Vater, schließen können. Und von dieser Liebe, von dieser Dankbarkeit getrieben, hat er den Kolossern das Evangelium weitergegeben. Es war ihm wichtig, die Liebe war es, und er hat sie gelehrt. Und wir müssen nicht alle Evangelisten in diesem Sinne sein, aber der Herr beauftragt uns, er gibt uns die Möglichkeit, dort, wo wir sind, ein Licht zu sein, das Evangelium weiterzugeben. Und der Herr gibt uns die Gaben, dass wir es machen können. Und Epaphras setzte seinen Dienst fort. Er befand sich weit, weit weg von den Kolossern. Er befand sich im Gefängnis mit Paulus. Er hatte selbst Probleme gehabt. Aber ihm waren diese Kolosser wichtig, weil er liebte diese Menschen. Er liebte diese Menschen. Und das war, was ihn befähigte, weiterzumachen. Er hätte sagen können, Mensch, ich habe ihnen jahrelang erzählt, sie gingen gut und jetzt kommen so ein paar falsche Lehre und sie werden direkt nervös. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Nein, so hat er nicht gedacht. Ihm war wichtig, er betete für sie. Wir lesen das in Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Er ringt für sie. Er hat für sie geringt. Er hat sie nicht vergessen. Sein Herz schlägt für die Kolosser. Und er hat Paulus gebeten, Paulus, schreibt diesen Brief, damit sie wieder einen klaren Gedanken fassen können. Damit sie genau wissen, wo sie sind, wer sie sind. Ihr seid in Christus und Christus in euch. Und das reicht. Das reicht. Und das hat alles, was hat das alles zusammengehalten? Es war die Liebe. Es war die Liebe im Geist, die Kolosser auch hatten. Und vielleicht war es sogar die Liebe der Kolosser, die Epaphras so überwältigt hat. Vielleicht hat er sogar von dieser Liebe im Geiste von ihnen gelernt und gesagt, Paulus, schau mal, die sind wirklich fantastisch. Sie haben eine Liebe, die alle Maßen übersteigt. Und Paulus freut sich, und das ist der Grund, weil er sieht an den Kolossern diese Liebe im Geiste. Und es ist eine übernatürliche Liebe. Es ist nicht nur eine menschliche Zuneigung. Es ist nicht eine Liebe, die liebt, um geliebt zu werden, um etwas zu erhalten. Es ist eine Liebe, die liebt, um einfach nur zu lieben, um einfach nur zu geben. Eine Liebe, wie Gott liebt, so wie Jesus Christus uns geliebt hat und so wie Jesus Christus uns liebt. Und jetzt könnt ihr vielleicht zu mir sagen, Giovanni, ich habe die Hoffnung, ich bin ein Kind Gottes, aber ich kann noch nicht so lieben. Ich kann noch nicht so lieben. Es fällt mir schwer. Und ich kann auch noch nicht so lieben, liebe Geschwister. Und das ist für mich dieses Jahr mein Gebetsanliegen Nummer 1, dass der Herr mir hilft, so zu lieben. Und wir müssen darin wachsen. Und was sollen wir jetzt tun? Sollen wir warten, bis wenn der Heilige Geist jetzt kommt, uns erfüllt und uns so ein Herz gibt, das für alle Menschen schlagen kann und so lieben kann? Was können wir tun? C.S. Lewis hat mal einen schönen Satz gesagt im Zweiten Weltkrieg. Er hat gesagt, verliere nicht Zeit zu fragen, ob du deinen Nächsten liebst. Agiere, als ob du ihn liebst. Schnell werden wir ihn lieben können. So wie Andreas schon in seiner Botschaft letzten Sonntag gesagt hat, beginnen wir für diese Menschen zu beten. Wenn ich regelmäßig für einen Menschen bete, dann tun sich schon die Hürden ebnen. Ich habe schon ein ganz anderes Gefühl ihm gegenüber. Und ich muss mich so verhalten, als ob ich diesen Menschen schon liebe, auch wenn ich ihn noch nicht leiden kann. Aber ich versuche, ihm zu helfen. Ich versuche, ihm entgegenzukommen. Ich versuche, ihm praktisch zu helfen. Mich interessiert dieser Mensch. Und das können wir genauso auch schon unseren Geschwistern tun. Zuneigung zeigen, Interesse zeigen, fragen, wie geht's dir? Ich habe das gehört. Wie geht's deinem Sohn? Willst du deine Kinder mal vorbeibringen, damit du mal ein paar Stunden Ruhe hast? Was kann ich dir tun? Sollen wir mal ins Kino gehen? Oder unseren Nachbarn zuhören, Interesse zeigen. Dein Sohn hatte diese Schwierigkeit mit der Mathematik-Hausarbeit. Wie ist es gelaufen? Kann ich helfen? Ich bin ein bisschen gut in Mathe. Es sind ganz einfache, praktische Schritte, weil mich dieser Mensch interessiert. Aber nicht, lasst uns das bitte nicht aus Proselytismus machen. Lasst uns nicht diese geheuchelte, falsche Freundschaft machen, dass ich sage, ich baue jetzt mit ihm eine Beziehung auf, damit ich ihn dann, bam, das Evangelium reinhauen kann. Das klappt nicht. Und das wäre falsch, das wäre verkehrt. Dass wir dann ein Häkchen machen können, ich habe es so gemacht, weil ich das machen muss. Nein, in erster Linie interessiert mich dieser Mensch. Ich kann ihn noch nicht lieben, ich will ihn lieben. Und das kommt danach, das Evangelium, die frohe Botschaft der ewigen Errettung. Aber wir müssen die Menschen lieben. Der Herr hat uns vorher geliebt. Denn unsere Motivation sollte einzig und allein die Liebe sein. Und dann der Rest kommt von alleine. So wie bei Paulus, Timotheus, so wie bei Epaphras, so wie bei den ganzen Brüdern und Schwestern, die wir den Abschlussgrüßen hören. So die noch nicht erwähnt sind, so wie wir. Diese Brüder und Schwestern haben dieses Werk begonnen und sie haben es weitergebracht. Treue Diener Christi. Wäre es nicht schön, wenn der Herr Jesus Christus oder wenn wir es irgendwann mal, wenn wir bei ihm sind, diese Worte von ihm hören würden? Treue Diener Christi. Hätten wir dann unser Leben nicht sinnvoll verbracht? Treue Diener Christi. Und ist das dann ein Zwang? Ist das dann irgendwas, was uns irgendwie auf die Nerven geht? Oder was uns ermüdet? Oder ist das nicht eher eine wundervolle Ehre für den Herrn Jesus Christus, ein Licht zu sein, dort, wo er uns hingestellt hat, mit dem, was er uns gegeben hat. Und das alles aus Liebe und aus Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber. Nicht aus Zwang, nicht weil wir es machen müssen. Setzen wir dieses Werk fort. Denn wir haben gesehen an Epaphras, dass jeder von uns so einen großen Unterschied machen kann. Dass wir wirklich wertvoll sind. Wir sind wichtig in dem Werk. Der Herr, Gott schreibt Geschichte und der Herr möchte diese Geschichte mit uns weiterschreiben. Und auch wenn wir vielleicht nicht von Menschen registriert werden, vielleicht wenn wir auch keine Liebe von ihnen empfangen, aber wen interessiert es? Der Herr sieht uns, der Herr liebt uns. Wir haben alles in Gott. Ich habe alles bereits in Jesus Christus und das hilft uns auch in unseren Beziehungen, sei es in der Ehe, sei es in der Freundschaft, sei es bei uns in den Geschwistern. Ich liebe, auch wenn ich keine Liebe empfange, aber ich liebe, ich versuche zu lieben. Und die anderen Sachen, die Beziehungen werden viel besser werden, weil der Gegenüber von mir sieht, dass ich mich anstrenge, ihn zu lieben. Und er wird dann auch irgendwann versuchen, mich zu lieben. Wir müssen den ersten Schritt machen. Als treue Diener Christi. Dass wir diese Hoffnung, die Herrlichkeit weitergeben, Christus in uns. Und lieben, so wie er uns geliebt hat und so wie er uns liebt. Denn die Liebe im Geist, die Liebe, die alles übersteigt, die alle Barrieren zerbrechen kann, die alle Hindernisse vernichten kann, haben alle Menschen nötig. Und es ist diese Liebe im Geist, die Menschen zu dem Herrn Jesus Christus führt. Amen.